Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Genau. Aber können wir das vielleicht so machen? Wenn ich lese, muss ich mal schauen. Okay, kriegen wir irgendwie. Danke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin gerade angekommen, ein fliegender Wechsel. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind und Interesse haben. Mein Name ist Rainer Schmitz, ich bin Herausgeber. Noch mehr lauter, also doch praktisch im Mund drin, praktisch, ja genau. Mache ich gerne. Ich bin Herausgeber eines Bandes in der anderen Bibliothek, der vor kurzem erschienen ist. Die andere Bibliothek ist bekannt dafür, dass sie gute, schöne Bücher macht, aber auch interessante Inhalte und Wiederentdeckungen. Ich habe Erzählungen herausgegeben oder Novellen eigentlich aus der italienischen Renaissance, die zwischen, angeregt von Boccaccio, zwischen Boccaccio und Pietro Aretino erschienen sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick. Das sind, wenn man Boccaccio hört, natürlich etwas laszive Erzählungen und Novellen. Und da wir aber noch das Vorabendprogramm haben, also noch nicht am Abend, werde ich Ihnen einige etwas zahmere Stücke vorlesen. Aber zumindest ein allgemeiner Überblick über das, was in diesem Buch stattfindet. Ich zitiere einige Passagen aus dem Nachwort. Die Lügenküche war ein stilles Gemach des päpstlichen Palastes in Rom. Hierhin zogen die Sekretäre sich zurück, um eine fröhliche Stunde in angeregter Unterhaltung zuzubringen. Dieses Bugiale war eine feste Institution. Seit den Tagen Papst Martins pflegten wir nämlich, an einem etwas abgelegenen Orte des päpstlichen Hofes zusammenzukommen, wo die Neuigkeiten ausgetauscht wurden und wo wir uns über verschiedene Dinge unterhielten. Meist geschah dies, um uns zu zerstreuen. Manchmal war aber auch von ernsten Dingen die Rede. Dort wurde niemand geschont, dort griffen wir alles an, was uns missfiel, und sehr oft war es der Papst selbst, mit dessen Kritisierung wir unsere Sitzung eröffneten. So kam es, dass viele uns aufsuchten, um nicht zuerst an die Reihe zu kommen. Der eine wusste dies, der andere jenes, und hörte man nichts Neues, so nahm man sich einen Kardinal vor, der sich gerade allgemeiner Missbilligung erfreute. Selbst Papst Martin V. steuerte manchmal eine Anekdote bei. Er, wie andere, kamen lediglich ins Bugiale, um nicht in Abwesenheit durch die Zähne gezogen zu werden. Die Furcht vor Spott trieb sie gerade so gut hierher, wie die Freude an den Pikanterien, die hier, wo keiner sich Zwang auferlegte, zusammen mit einem Trunk guten Weines aufgetischt wurden. Kurz, die Sekretäre und was ich sonst noch zu ihnen fand, gaben sich einer ungezwungenen Geselligkeit hin. Vergessen waren die feierlichen Bullen und ernsten Breven, die aus ihren Federn an die Gläubigen in alle Welt ergingen. Sie erzählten Schwänke und Novelle. Manchmal fiel nur ein Wortwitz. Sie wussten von pikanten Liebeshändeln, Verwechslungen und Unterschiebungen. Es ging sehr witzig, indiskret und epikuroisch zu. Poggio, Sekretär der apostolischen Kurie, etwa seit 1421, berichtet von dieser Lügenküche im Schlusswort seiner Facetien. Auch außerhalb der päpstlichen Hinterstube wucherte diese neue Form des Erzählens, die sich Novella nennt und mit der die realistische Prosa Europas ihren ersten Höhepunkt erreicht. Es gehört aber zu den Verwunderlichkeiten, dass über den Decamerone des Boccaccio hinaus, entstanden 1348 bis 1358, darüber hinaus heute nur wenig geläufig ist, obwohl sich gut 3 Dutzend italienische Autoren von diesem Vorbild angeregt und herausgefordert fühlten. Ja, man könnte die beiden Jahrhunderte nach Boccaccio als das italienische Novellenzeitalter bezeichnen. Boccaccios Nachfolger und Nachahmer, die Novellieri, haben eine große Zahl von Geschichten hinterlassen. Novella bedeutet Neuigkeit. Es ist etwas eben Geschehenes, eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit, wie Goethe feststellte, über die in den Novella berichtet wird. Der Bedarf an neuen Geschichten ist groß und ist gerade kein neuer Stoff vorhanden, so nahmen die Novellieri einen alten und verwandelten ihn erzählend in eine Neuigkeit. Die Novellieri waren Geistliche, Richter, Notare, Chronisten, Militärs und Mediziner. Sie waren die besten Stilisten, gewandte Grammatiker, Bücher-, Sprach- und Literaturkenner, im weitesten Sinne das, was wir heute als Schriftgelehrte bezeichnen. Diese Novellieri sind auch weit ins Französische und ins Spanische übersetzt worden. Ich schaue noch einer Passage im Nachwort. Mit beherztem Griff in die Gegenwart wird das Leben des Tages künstlerisch ausgebeutet und ausgedeutet. Trotz oder gerade wegen des teils zusammengewürfelt wirkenden Inhalts geben die Novella ein treues Bild des ungezwungenen alltäglichen Lebens und der Unterhaltung dieser Zeit. Überall sind Lebenszugewandtheit und ungehemmte Lebensfreude zu finden, die allem Natürlichen zugetan ist und dies auch ausspricht. Also ein Bild vom prallen Leben. Und hier und da schwingt noch das mittelalterliche Bild der Frau als ewige Verführerin des Mannes und willfähriges Werkzeug diabolischer Lüsternheit nach. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Boccaccio und die Novellieri nicht für die Bedürfnisse höherer Töchteranstalten geschrieben haben. Das führte zwangsläufig zu Verbot und Verfolgung. Nun ist Boccaccio selbst ja eher ein pikanter, denn ein erotischer Autor. Er nennt nur ohne falsche Prüderie alles beim rechten Namen. Dennoch ist sein Decamerone unterdrückt worden und es dauerte lange, bis er zum Klassiker wurde. Aus Aberhunderten Novelle sind hier nun in diesem relativ dick gewordenen Band, obwohl er nur eine schmale Auswahl darstellt, sind vor allen Dingen jene herausgezogen, in denen nicht allein die List der Lust, sondern auch die Lust an der List als zielführende Kräfte wirken. Die vorliegende Auswahl präsentiert Typisches und Würziges aus dieser aufregenden Epoche zwischen Dante, Petrarca, Boccaccio und Pietro Aretino. Das Grundmuster aller dieser kurzen oder längeren Novelle ist uralt und eigentlich unerschöpflich, nämlich die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Man nehme einen Ehegatten, seine Frau und einen Liebhaber und leite daraus 100 Erzählungen ab, von denen keine den anderen gleicht. Das schreibt Honoré de Balzac in seiner nachgelassenen Theorie der Erzählung. Und das Wie und der Plot und die Intrigenführung lassen eine schier unendliche Zahl an Variationen zu. Vor allem dann, wenn die Personage etwa allein um den Bauerntölpel oder die kluge Magd erweitert wird. Und insbesondere gilt das für eine Epoche wie die italienische Renaissance, die der Sinnlichkeit und der Liebe eine so ungeheure Bedeutung beigemessen hat. Jetzt steige ich ein in einige etwas, nicht also pikante Geschichten sind sie alle, aber sie sind, wenn sie etwas länger sind, in der Intrigenführung und in der Intrigenentwicklung, so 10-12 Seiten lang, da kann ich eigentlich jetzt nicht lesen, sondern ich lese Ihnen eine ganz pikante Sache. dem zu Ehren das Mahl angerichtet war. Und als er alle mit tränenvollen und niedergeschlagenen Blicken sah, fragte er, erstaunt über den unerwarteten Ausdruck oder Anblick, was denn geschehen sei. Niemand wagte, die Ursache des Schmerzes zu bekennen. Endlich aber sagte einer, der freimütiger war, die junge Frau habe berichtet, es sei mit seiner Männlichkeit schlecht bestellt. Lebhaft, Richter, der junge Mann, das kann nie und nimmer der Grund sein, der euch so niedergeschlagen macht und das Mahl stört. Diese Anschuldigung wird schnell widerlegt sein. Als Männer und Frauen, alles Männer und Frauen, setzten sich an die Tafel und das Mahl war schon fast beendet, als der junge Mann sich erhob und sagte, ich höre, dass man mich einer gewissen Sache anklagt und ich rufe euch zu Richtern darüber auf. Damit zog er ein hervorragend schönes Glied hervor, damals trug man nämlich kurze Kleider, und legte es auf die Tafel und fragte die Anwesenden, die alle durch die Neuheit des Verfahrens und die Größe des Gegenstandes betreten waren, ob sie sich darüber beklagen oder es zurückweisen würden. Der größere Teil der Frauen wünschte, dass ihre Männer so gut bei Sache wären und sehr viele Männer fühlten sich durch dieses umfängliche Werkzeug besiegt. Alle aber wandten sich gegen die junge Frau und machten ihr Vorwürfe wegen ihrer Dummheit. Doch sie rief, was schmäht und tadelt ihr mich denn? Unser Esel, den ich neulich auf dem Lande sah, ist nur ein Tier und hat so ein langes Glied, und dabei streckte sie die Arme aus. Und mein Mann hier, der ein Mensch ist, hat nicht halb so viel. Das einfältige Kind glaubte, die Menschen müssten in dieser Beziehung reichlicher ausgestattet sein als die Tiere. Alle diese Geschichten sprechen von einer gewissen Dummheit, auch noch einer gewissen Dreistigkeit. Und die italienische Renaissance, wenn Sie Boccaccio kennen, ist ja voll von solchen Geschichten. Und ich rede dir noch eine ganz kleinere vor. Ich weiß gar nicht, wo haben wir hier eine Uhr? Keine. Dann lese ich so lange, bis der nächste kommt. Eine ganz kurze Geschichte. Also ich habe eine Auswahl von 20 Autoren, von den 36, die bekannt sind. Und nicht alle Novellen in diesem Sinne sind geeignet. Aber ich habe eine würzige und treffende Auswahl getroffen, insbesondere der Geschichten mit der List an der Lust und der Lust an der List. Von Paolo, der die Lüsternheit einiger Unerfahrener erregte. Ein Prediger namens Paolo, den ich gekannt habe, sagte während einer Predigt, die er in Seccia, einer Stadt Kampaniens, hielt, manche seien so unzüchtig und unmäßig, dass sie zur Erhöhung des Geschlechtsgenusses ihrer Frau ein Kissen unter den Hintern packten. Und dadurch machte er einige, die das nicht kannten, so lüstern, dass sie die Sache bei nächster Gelegenheit auf ihre Richtigkeit prüften. Oder die merkwürdige Geschichte von einem wahnsinnig eifersüchtigen, der sich kastrierte, um zu erkennen, ob seine Frau ihm treu sei. Ein Mann aus Gubbio namens Giovanni war sehr eifersüchtig und wusste nicht, auf welche Weise er da sicher dahinter käme, ob seine Frau sich mit einem anderen einlasse. Endlich verfiel er auf die List, die eines Eifersüchtigen würdig ist, und kastrierte sich selbst. Und er sagte zu sich, wenn meine Frau in Zukunft schwanger wird, kann ich überzeugt sein, dass sie Ehebruch begangen hat. Eine Kurtisane verspottet die Venezianer. Als ich mich in den Bädern von Petriolo aufhielt, erzählte mir ein unterrichteter Mann von der witzigen Anspielung einer Konkubine, die nicht unwert ist, in unsere Sammlung aufgenommen zu werden. Es lebte in Venedig eine öffentliche Dirne. Kleiner Schnitt, Venedig war dafür bekannt, dass sie fast so viele Dirnen hatte wie Einwohner, wovon ungefähr eine stattliche Zahl von 200, da gibt es einen Katalog aus dieser Zeit, wo sie beschrieben wurden und wo auch die Preise genannt wurden. Also, es war eine von diesen öffentlichen Dirnen, bei der Männer von den verschiedensten Nationen verkehrten. Diese wurde einmal von jemandem gefragt, welchen Volkes Männer ihr mit dem größten männlichen Glied versehen schienen. Und ohne zu besinnen, sagte das Weib, die Venezianer. Und als sie gefragt wurde, warum, sagte sie, weil das Lied bei Ihnen so lang ist, dass Sie, wenn Sie auch in fernen Ländern und selbst jenseits des Meeres sich aufhalten, damit dennoch zu Ihren Frauen gelangen und Kinder mit Ihnen zeugen. Sie scherzte damit über die Frauen der Venezianer, die von ihren nach entfernten Gegenden fahrenden Männern der Fürsorge anderer überlassen haben. Es ist gar nicht so einfach, hier kleinere Sachen zu finden, aber ich lese Ihnen noch etwas vor, was in den Erzählungen öfter vorkommt. Und zwar ist es der Keuschheitsgürtel, wo man ja weiß, dass er während der Kreuzfahrer-Ritterzeit erfunden worden sei, damit die Kreuzfahrer, wenn sie jahrelang fern von ihren Frauen waren, sozusagen sicher sein konnten, dass sie dass da nichts anderes passierte. Und diese Gürtel, die haben verschiedene Namen, die tauchen unter verschiedenen Namen hier auf. Da gibt es den Gürtel nach syrischer Art, also klar, das war der Zielpunkt der Kreuzfahrer, aber das wurde auch Florentinergürtel genannt oder Venusgurt oder auch venezianisches Gitter. Und Sie kennen, es gibt Bilder davon, der Keuschheitsgürtel ist ein schmiedeeiserner, mit Leder bezogener, mit einem Vorhängeschloss verschließbarer Gürtel, der mit einem Steg zumindest die Vagina und manchmal auch den Anus so weit verdeckte, dass eine Penetration nicht möglich war. Die vaginale Öffnung wurde nicht nur sehr schmal ausgeführt, sondern war auch zusätzlich mit Zacken versehen. Und um das Jahr 1400 wird der Keuschheitsgürtel in Padua erwähnt als älteste. Und die älteste bekannte bildliche Darstellung findet sich in der kriegstechnischen Bilderhandschrift, Bellifortis, um das Jahr 1405 des deutschen Ingenieurs Konrad Kaiser, die sich heute im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek in München befindet. Und um den Keuschheitsgürtel ranken sich zahlreiche Legenden. Ob er tatsächlich die Enthaltsamkeit der Ehefrau in Abwesenheit des Ehemannes, wie gesagt, auch während der Kreuzzüge sichern sollte, ist nicht bestätigt. Dem widersprechen allein hygienische Tatsachen. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Das ist ein medizinisches Problem und hätte lebensgefährliche Infektionen der Haut und der Scheide zur Folge gehabt. Ein eindeutiger Beleg für die Existenz und den Einsatz von Keuschheitsgürteln im Mittelalter ist nichts erwiesen. Aber Pietro Aretino, der ja bekannt ist mit seinem Regionamento, zu Deutsch Kurtisanengespräche, sowie auch Pierre de Bordet, de Brantôme, in seinem Buch Das Leben der galanten Damen, erwähnen ihn mehrfach. Verschiedentlich wird berichtet, dass der Keuschheitsgürtel von den Dogen Venedigs erfunden worden sein soll, um fällige Steuerschulden von Prostituierten wirksam einzutreiben. Das wäre also praktisch ein frühes Pendant zur Autokralle. Viele kleine Geschichten, die noch sozusagen vorabendprogrammreif sind, sind relativ klein, manchmal etwas ironisch, harmlos. Die kann ich noch vorlesen. Die etwas deftigeren, die empfehle ich Ihnen in das Nachtprogramm zu legen und dann im Detail hier nachzulesen, wie weit Sie selber gehen können. Natürlich sind diese Erzählungen derb erotisch. Sie gehen bis zur Obszönität, sie gehen bis zur klassischen Zote, freche Geschichten. Und man muss sich vorstellen, dass diese alle irgendwie reale Vorbilder haben. Ich habe Ihnen hier meistens in den längeren Novellen, die hier vorhanden sind, sind die örtlichen Beschreibungen, etwa von Florenz. geografisch genau, topografisch genau. Also Sie kennen heute noch in Florenz diese Straßen und Paläste, die in den Erzählungen erwähnt werden, können Sie heute noch sehen und besuchen und betreten. Und sind sehr, sehr viele reale Namen, die ja vorkommen, also auch von Fürsten oder von bekannten Zeitgenossen. Die kommen hier drin vor. Und man darf davon ausgehen, dass die Novellieri eigentlich, wenn man sagen, die Skandalchronisten ihrer Zeit gewesen sind, die Skandale und Vertauschungen und die Ehe und sonstigen Betrügereien notiert haben. Manchmal mit realen Namen, oft mit realen Namen, manchmal aber merkt man auch, dass es etwas literarisiert ist. Ja, und da kommt dann natürlich die schlaue Ehefrau. Aber lassen Sie mich noch ganz kurz ein Zitat bringen. Also sozusagen nach 600 Seiten solche deftigen Erzählungen, von denen ich hier die harmloseren ausgewählt habe, gibt es ein Finis et Conclusio, also ein Ende und eine Zusammenfassung dessen, was in dem Buch steht. Und zwar ist das von dem berühmten Matteo Bandello, das ist ein unmittelbarer Nachfolger von Boccaccio. Wärest du auch weiser als der große Salomo, frömmer als David, stärker als der unbesiegliche Simson, so könntest du dich doch nicht davor schützen, von den Weibern betrogen zu werden, wenn sie dich hinters Licht führen wollen. Dazu muss man noch etwas genauerer sagen. Das klingt jetzt, weil es aus der Feder eines Mannes ist, nicht ganz so, sag mal, frauenfreundlich. Dazu muss man Folgendes sagen. Der genaue Blick in all diese Erzählungen und Novellen und auch in dieses letztgenannte Zitat zeigt eine stille Anerkennung für kluge, mutige und selbstbestimmte Frauen. Etwa für ihre Gewitztheit und Schlagfertigkeit, wenn sie einen beabsichtigten Seitensprung ihrer Männer zuschande machen und ihn zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen verstehen, indem sie sich unerkannt an die Stelle der umworbenen Magd oder Dame legen oder die Betten oft im letzten Augenblick verstellen. Sie empfangen nun die Liebesbeweise, die einer anderen zugedacht sind und die ihr Gatte auch dieser zu geben glaubt. Dieses ist für sie umso ergötzlicher, weil sie nun den doppelten Vorteil erfahren. Denn welche Männer würden in solchen Fällen nicht nach Höchstleistungen streben? Solche Vertauschungs- und Verwechslungsszenen sind Klassiker der humoristisch-satirischen Literatur. Ebenfalls einfalls- und abwechslungsreich. Zudem sind die Präliminarien und die Praxis der Liebe. Und er strotzt geradezu vor geschlechtlicher Lust, unersättlicher Weiblichkeit und unerschöpflicher Manneskraft. Denn alles, alles, worauf die Liebe nur wartet, das ist die Gelegenheit. Die hier vorgestellten Möglichkeiten zeigen, wozu ruchlose Liebe fähig ist. Die Novellieri gehen keinesfalls zimperlich mit dem berühmten Feigenblatt um und sie nehmen auch sonst kein Blatt vor den Mund. Amüsante Verwechslungen, raffinierte Liebeskabalen, derbdeftige Späße und keckes Treiben. Ingeniöse Betrügereien und Unterschiebungen werden komisch, sinnenfroh und indezent erzählt und schließen sich zu einem, ja schon fast erotisch-obszönen Reigen. Diese unerhörten Geschichten aus der italienischen Renaissance, von den kleinen Aperçus, von denen ich Ihnen einige vorgetragen habe, bis auch zu den längeren, ausführlich erzählten Liebesintrigen, die gehören zum amüsantesten des Genres. Denn die Novellieri, die dienten eifriger dem Gott des Lachens als dem des Zorns. Und ein Spaß, eingebettet in ein Lachen, verspricht vielerlei Erkenntnis. Bei der Tour de France, durch die Betten der Renaissance, durch das Trieb- und Liebesleben der Zeit, schallt eine überwältigende Komik und eine karnevaleske Heiterkeit herauf. Es ist das Echo einer lachenden Renaissance. Kann ich noch weitermachen? Ja, danke. Ist der nächste schon da? 5 Minuten, kann ich. Also wenn Sie mögen, lese ich Ihnen noch was vor. Ich muss es jetzt nur kurz nochmal suchen, dass es auch für 5 Minuten langt. Zum Beispiel diese Geschichte, weil ja in der italienischen Renaissance ja die Pfaffen und die Priester und die Nonnen in den Klöstern als verrufen, liebesverrufen galten. Und da ist ja auch was dran. Es gibt Untersuchungen darüber, dass das klerikale Leben der Zeit natürlich ziemlich lotterhaft gewesen ist. Es gibt zahlreiche Dokumente dafür. Aber hören wir uns mal an, wie das weitergeht. Das ist eine kleine Steigerung gegenüber dem, was ich Ihnen vorgelesen habe. Von einer Witwe, die heftiges Verlangen nach einem Bettelmönch hatte. Die Heuchler sind die schlimmste Sorte Menschen auf der Welt. Eines Tages kam in meiner Gegenwart in einer Gesellschaft die Rede auf dieses Gezücht. Und es wurde gesagt, ihnen fließe alles im reichenden Maße zu, denn wenn sie auch noch so sehr auf Würde und Reichtum aus seien, suchten sie doch den Anschein zu erwecken, als ob sie nur mit Widerwillen und allein aus Gehorsam gegen ihren oberen Auszeichnungen annehmen. Da bemerkte einer der Anwesenden, sie gleichen einem heiligen Mann namens Paolo, der zu Pisa wohnt, einem von jenen, die man Apostel nennt und die vor den Haustüren zu hocken pflegen, ohne um etwas zu bitten. Und als wir ihn aufforderten, uns zu erklären, was es mit diesem Paolo für eine Bewandtnis habe, erzählte er, Paolo, der wegen der Heiligkeit seines Lebenswandels I Beato genannt wurde, saß bisweilen vor der Tür einer Witwe, die ihm Almosen in Gestalt von Speisen reichte. Er war ein schöner Mann und da sie ihn öfter sah, verliebte sie sich in ihn und forderte ihn jedes Mal, wenn sie ihm zu essen gegeben hatte, auf, doch am anderen Tage wiederzukommen. Sie würde ihm ein gutes Mahl bereiten. Als er auf diese Weise häufiger vor das Haus der Witwe gekommen war, bat diese ihn eines Tages doch hereinzukommen und im Hause zu speisen. Paolo willigte gerne ein und schlug sich den Leib tüchtig voll mit Speise und Wein. Und als er fertig war, umarmte und küsste ihn das Weib, das es vor Verlangen kaum mehr aushielt und schwor, ihn nicht eher ziehen zu lassen, bevor er sie nicht befriedigt hätte. Er aber tat, als wollte er von dem Spiel nichts wissen, als erfülle ihn die Brunst der Witwe sogar mit Abscheu. Doch schließlich, als sie noch schamloser in ihn drang, sagte er gleich, als weiche er nur der Gewalt, da du nun einmal so etwas Übles tun willst, rufe ich Gott zum Zeugen an, dass die Schuld ganz auf deiner Seite ist und ich keinen Teil daran habe. Ergreife selbst das verfluchte Fleisch, denn schon stand das Glied, und bediene dich seiner nach Gefallen. Es sei fern von mir, es auch nur anzurühren. Und so befriedigte er das Weib gegen seinen Willen. Und da er so enthaltsam gewesen, sein Glied nicht zu berühren, konnte er alle Schuld auf die Verführerin schieben. Danke. Vielen Dank. Mal Platz für den nächsten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.